Moin Handwerk!
Wenn ich mich selber einbringe, kann ich andere Leute begeistern, andere Leute motivieren, mein Handwerk zu repräsentieren, zu zeigen, dass wir vielfältig aufgestellt sind und einfach ja, dafür einzustehen. Und das ist mir wichtig.
Was man auf keinen Fall auf Frauen nicht machen sollte, sich in so ein Amt reintriezen zu lassen. Der erste Ansatz muss sein, ich möchte gerne, ich habe Interesse und ich informiere mich.
Es klingt aber so schon nach richtig viel Arbeit und das ist alles ehrenamtlich. Wie lässt sich das irgendwie vernünftig vereinbaren? Wie kriegst du das unter? Wie schaufelst du dir dafür den Freiraum?
Sollte auch nicht abschrecken, wenn ich von 140 bis 160 Stunden als Präsident, klar, es gibt einen Präsidenten von den 1500.
Moin Handwerk ist ein Podcast der Handwerkskammer Oldenburg. Jan-Bastian Buck spricht mit spannenden Gästen, zum Beispiel über Ausbildung, Meistertitel, Existenzgründung, Ehrenamt und Nachfolge. Und über Dinge, die nur das Handwerk kann.
Ja, und damit moin zu einer neuen Folge von Moin Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer Oldenburg. Ich bin Jan-Bastian Buck und ich darf diesen Podcast moderieren. Wir haben uns für heute ein Thema vorgenommen, das im Handwerk eine sehr große Rolle spielt, was aber oft gar nicht so die Sichtbarkeit bekommt, die es verdient hätte. Es geht um das Ehrenamt. Vielleicht mal eine Zahl vorweg, damit wir wissen, wovon wir reden. Alleine hier im Bezirk der Handwerkskammer Oldenburg gibt es über 1500 Handwerkerinnen und Handwerker, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir sitzen hier heute in den Räumen der Handwerkskammer in Oldenburg zusammen und bei mir ist Friederike Mönnig. Sie ist eine dieser 1500. Sie ist Obermeisterin der Maler- und Lackiererinnung in Vechta und damit eben einfach ehrenamtlich dabei. Und Eckhard Stein ist heute mit dabei, auch einer der 1500 und zwar ein ganz prominenter seit 2019, nämlich Präsident der Handwerkskammer. In diesem Jahr ja in die zweite Amtszeit gestartet und das ist, das haben vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm, eben auch ein Ehrenamt, dieses Präsidentenamt. Moin zusammen.
Moin.
Wir haben gesagt, wir duzen uns, im Handwerk duzt man sich. Friederike, erzähl uns doch mal was über dich. Was müssen wir unbedingt über dich wissen? Stell dich mal vor.
Sehr gerne. Also, ich bin Friederike Mönnig. Ich bin 32 Jahre alt, von Beruf Maler- und Lackierermeisterin, selbstständig, habe ein Unternehmen, was ich in Vechta leite. Und mein Ehrenamt bezieht sich auf meine Prüferinnentätigkeit in der Maler- und Lackierermeisterprüfung. Zudem bin ich seit diesem Jahr Obermeisterin der Maler- und Lackiererinnung, wie du gerade schon gesagt hast. Und die beiden Ämter fülle ich sehr gerne und mit sehr viel Freude aus.
Eckhard, an dich die gleiche Frage. Stell dich doch einmal vor, was müssen wir über dich wissen und über dein Ehrenamt?
Ja, mein Name ist Eckhard Stein, der ist schon übergekommen, bin fast doppelt so alt, nämlich 63 Jahre. Bin gelernter Gas- und Wasserinstallateur, habe danach Versorgungstechnik studiert und 1985 den elterlichen Betrieb übernommen. Den gesamten Werdegang sage ich jetzt hier noch nicht im Ehrenamt. Die momentanen Funktionen, ja, ich bin hier der Präsident der Handwerkskammer, Vorsitzender Präsident der LAN, das ist die Vereinigung der Niedersächsischen Handwerkskammern, Vizepräsident vom NHT, das ist die Zusammenführung von Verband und Kammer in Niedersachsen. Und auf der Verbandsseite bin ich im geschäftsführenden Vorstand beim Fachverband Sanitär, Heizung, Klima und Klempnertechnik und bin da dann noch im Ausschuss für Berufsbildung aktiv, weil das ist eins meiner wichtigsten Themen.
Ja, schön, dass ihr beiden euch trotz des ganzen Stresses Zeit genommen habt heute für den Podcast hier. Friederike, du hast es gerade schon gesagt, du machst Prüfungen, nimmst Prüfungen ab, bist Prüferin. Wenn eine Prüfung ansteht im Maler- und Lackiererhandwerk, wie sieht das aus und was ist da deine Rolle?
Meine Rolle in der Meisterprüfung ist im Prinzip die Abnahme der Prüfung, die Erstellung der Prüfung. Wir suchen Aufgaben aus und führen die Prüfung dann eben auch durch. Wir kontrollieren diese und führen auch die Aufsicht während der Prüfung durch. Da bin ich mit 5 bis 6 Kollegen, die das alle zusammen machen. Und wir kümmern uns eben darum, dass der ganze Rahmen für diese Prüfung stimmt.
Aber sag mir noch mal einmal, vielleicht ein Stück weiter vorne angefangen, das geht dann aber, da sind wir schon beim Thema, vielleicht ist das eine doofe Frage, das geht dann nur in Anführungszeichen um Meisterprüfungen?
Ja, also ich kümmere mich in dem Fall ausschließlich um die Meisterprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk. Es gibt natürlich auch Gesellenprüfungsausschüsse, das sind dann aber andere Ehrenamtliche.
Okay, damit hast du
da habe ich in dem Fall nichts mit zu tun, genau.
Es klingt aber so schon nach richtig viel Arbeit und das ist alles ehrenamtlich. Wie lässt sich das irgendwie vernünftig vereinbaren? Wie kriegst du das unter? wie schaufelst du dir dafür den Freiraum?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Zeit ist es nicht, okay, die man dafür erübrigen muss. Es sind im Prinzip, je nachdem, wie viele Meisterprüflinge wir haben, eine bestimmte Anzahl an Gruppen, also meistens 2 Gruppen oder 3 Gruppen. Und pro Gruppe sind es dann eben immer 3 Tage, wo die praktische Prüfung durchgeführt wird. Im Vorfeld natürlich das Aussuchen der Fragen, die dann eben in der Prüfung vorkommen. Und während der praktischen Prüfung ist es immer für mich ein Tag, wo ich Aufsicht mache und wo ich dann eben die schriftliche, einen Teil der schriftlichen Prüfung kontrolliere. Meine Kollegen haben da sehr viel mehr Arbeit mit, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Die kümmern sich dann eben auch dann darum, dass es an dem 4. Tag eine mündliche Prüfung gibt, wo dann eben die praktische Prüfung einmal Revue passiert wird, wo Fragen gestellt werden und wo dann eben auch die praktische Prüfung bewertet wird. Also ich bin in dem Fall immer nur einen Tag dabei und die haben meistens so 2 Tage, die sie dafür pro Gruppe aufbringen.
Okay, du hast gerade zwischendurch genickt. Dieses ganze Prüfungswesen und das Drumherum, das ist dir auch nicht ganz fremd, oder?
Nee, ist mir auch nicht ganz fremd. Im Meisterprüfungsausschuss war ich zwar immer nur als stellvertretendes Mitglied, habe aber 15, 16 Jahre im Gesellenprüfungsausschuss war ich aktiv, habe also genau den anderen Part gemacht, in den anderen Ausschuss. Die Struktur, der Aufbau ist genau dasselbe. Wir haben einen Arbeitnehmer, wir haben einen Arbeitgeber oder eben Nehmerinnen, Arbeitgeberinnen, haben dann den Berufsschullehrer in dem Fall noch damit drin. Die Erstellung der Aufgaben, da bin ich immer noch dran. Das ist nämlich, wird ja bei uns im Handwerk häufig auf Verbandsebene gemacht und das ist eben mein Part im Verband in Niedersachsen SAK. Da mache ich seit 1988, bin ich mitverantwortlich im positiven und negativen Sinne für die Gesellenprüfung im SAK-Handwerk in Niedersachsen. Ablauf ist genau so. Wir sind eben in den Prüfungen nachher, die Prüfungsabnahme selbst. Da, wo Abläufe geprüft werden, brauche ich tatsächlich die 3 Bänke, sage ich mal, also Lehrer, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, die dann die Prüfung abnehmen. Am Ende wird bewertet. Da steckt schon einiges an Zeit drin. Es ist zu bewältigen, aber es ist natürlich abhängig davon, wie groß sind die Gruppen, wie viel Auszubildende haben wir. Ich begleite das ja nur niedersachsenweit. Wenn ich von meiner eigenen Tätigkeit in Wilhelmshaven oder Jever heute spreche, dann waren das Gruppen 20 bis vielleicht mal 25. In Hannover haben wir 140, die Prüfung machen. Gut, da sind auch mehrere Ausschüsse. Es steckt schon Zeit drin, aber es ist leistbar.
Ich habe das am Anfang schon gesagt. Ich glaube nicht, dass das alle Leute auf dem Schirm haben, dass das ein Ehrenamt ist, was du da machst. Also Präsident der Handwerkskammer, das klingt nach einem Fulltime-Job und nicht nach was, was man irgendwie so nebenbei macht. Warum wolltest du das machen? Also warum überhaupt dieses ehrenamtliche Engagement?
Also angefangen im Ehrenamt bin ich, nachdem ich 85 den elterlichen Betrieb übernommen habe, gleich 1988 auf Innungsebene. Und dann habe ich mich da langsam, praktisch wie im Handwerk auch üblich, von unten nach oben fortgebildet oder fortbewegt. Die Motivation, da reinzugehen, war einfach, etwas selbst mitzubewegen, mitzugestalten. Und das ganze System Handwerk funktioniert nur, wenn wir viele starke, engagierte Ehrenamtliche haben. Ich bin angefangen als Schriftführer, das ist ein relativ geringer Zeitaufwand. Dann war ich Lehrlingswart, das ist dann schon ein bisschen mehr. Da fiel die Prüfung mit rein, kommt dazu. Dann war ich Obermeister, stellvertretender Kreishandwerksmeister. Dann Vizepräsident 2014, damit muss man die anderen Ämter abgeben, weil die Kammer das Kontrollorgan der Innung ist. Dann eben jetzt Präsident. Und so wie die Stufen sich da jetzt, wie ich sie aufgezählt habe, wächst auch einfach oder wird größer der zeitliche Aufwand, den ich da reinbringe.
Ja.
Wenn ich sage am Anfang Schriftführer, das beschränkt sich ja auf die 2 bis 4 Innungsversammlungen. Heute als Präsident, also allein für die Handwerkskammer Oldenburg, da wir immer mitplotten müssen, mindestens ein Jahr, wenn wir gewählt sind, was wir so an Zeiten bringen, das sind 140 bis 160 Stunden im Monat. Das ist im Grunde ein Fulltime-Job. Aber wie gesagt, auch da wachse ich rein. Und das beeinflusst sich auch so ein bisschen gegenseitig. Wie kann ich das gestalten, hast du gefragt. Wenn ich meinen Betrieb so aufstelle oder aufstellen kann, dass ich das Glück habe, dass ich im täglichen Geschehen nicht mehr unbedingt gebraucht werde. Ich mache immer noch sehr, sehr viel im Betrieb. Der Zeitaufwand ist vielleicht nochmal in der gleichen Höhe. Aber mein Ansatz ist dann eben, oder meine Arbeiten sind da eher abends, nachts, Wochenende. Wenn man das gerne macht und das Engagement hat und auch was gestalten will, was bewegen will, dann funktioniert das sehr gut.
Friederike, weißt du noch, wie das bei dir war? Wie bist du da, ich wollte fast sagen, wie bist du da hineingeraten? Also wie ist das bei dir, wie ist das bei dir gestartet?
Also im Prinzip den gleichen Werdegang wie Eckhardt. Ich habe ja vor fast 7 Jahren den Betrieb aus der Familie eben auch übernommen und bin dann, auch weil mein Vater mir das so vorgelebt hat, in die Handwerksorganisation gegangen, auch auf Innungsebene. Ich wurde dann zur stellvertretenden Obermeisterin gewählt und seit diesem Jahr eben auch zur Obermeisterin und bin auch im Vorstand der Kreishandwerkerschaft tätig. Ja, also es ist natürlich, je nachdem, welches Amt man dann hat, auch ein Zeitfaktor und das ist auch eben ein fließender Übergang. Also je größer die Aufgabe ist, desto größer ist natürlich auch der Zeitfaktor, den man dann da reinsteckt. Mit der gleichen Motivation, das Ehrenamt im Handwerk ist im Prinzip die wichtigste Aufgabe. Ohne das Ehrenamt ist das Handwerk nicht gut aufgestellt und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass es so viele Leute gibt, die das machen, die sich auch ehrenamtlich engagieren.
Da muss ich einmal rein, weil das habt ihr jetzt beide schon gesagt. Warum ist denn das eigentlich so? Also warum spielt das so eine wichtige Rolle? Und umgekehrt, was wäre denn, wenn es das nicht gäbe? Also es ist mir jetzt noch nicht ganz klar, wie es dazu gekommen ist, dass das diese wichtige Rolle im Handwerk hat.
Gut, wir haben ja ein wirklich hohes Gut bei uns im Handwerk, nämlich unsere Selbstverwaltung.
Ja.
Wir verwalten uns weitestgehend selbst. Es ist immer noch Luft nach oben. Wenn ich mit der Politik spreche, spreche ich natürlich darüber, dass es immer noch vielleicht zu viele Einmischungen oder Beeinflussungen gibt, sage ich mal. Aber die wichtigsten Abläufe bei uns, das machen wir selbst. Und das ist ein so hohes Gut. Bei uns werden Prüfungen zum Beispiel von uns erstellt. In anderen Ländern ist es durchaus so, dass Ministerien Prüfungen erstellen und dann sitzen da Leute, die überhaupt nicht wissen, worum es geht. Und darum ist das so wichtig, dass unsere eigenen Leute unser System gestalten. Und unsere eigenen Leute heißt dann wirklich, und das ist nicht gegen Hauptamt gerichtet, am nächsten dran an dem, was uns betrifft, sind einfach wir selber, nämlich wir aus der Praxis kommenden. Und deshalb ist es so wichtig, wenn das gesamte Ehrenamt wegbrechen würde oder auch nur teilweise wegbrechen würde, wie wir es ja jetzt schon erleben, dass es schwerer wird, die Ausschüsse zu besetzen, die Gremien zu besetzen, dann würde irgendwann diese Selbstverwaltung nicht mehr funktionieren. Und dann bricht im Grunde die Organisation, so wie wir sie jetzt haben, würde dann zusammenbrechen. Ich will jetzt nicht schwarz malen. Ich sehe das immer noch so, dass wir auch zukünftig da eine starke Organisation sind. Aber das funktioniert nur mit ganz, ganz starkem Ehrenamt.
Ja, lass uns über diese Nachwuchsprobleme, die du gerade ansprichst, durchaus auch nochmal sprechen. Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es ist historisch gesehen quasi eher der Wunsch auch nach Selbstverwaltung und Selbstbestimmung, als dass es jetzt wäre, ihr seid mit etwas allein gelassen und müsst euch deshalb selbst organisieren. Kann man das so sagen?
Ja, unbedingt.
Ja, für dich auch.
Und das war auch einer der Gründe, also spielt das eine Rolle, weshalb das für dich so wichtig war, Friederike, dich zu engagieren? Also auch dieses Selbstverständnis als Handwerker, dass man eben einfach, ja,
so, ja, auf jeden Fall.
Freiheitsgedanke auch irgendwo, ne? Das ist, ja.
Ja, einfach auch das, dass man für sich selbst verantwortlich ist und das weiß man als Selbstständiger sowieso, als Mitarbeiter im Handwerk eben auch, dass jeder Einzelne wichtig ist und dass, wenn man sich einbringt, auch eben andere motivieren kann und auch was bewegen kann. Also das ist mir immer ganz wichtig.
Wie nimmst du das bei deinen Kolleginnen und Kollegen um dich herum wahr? Du bist jetzt echt jung dafür, dass du schon solche Positionen da jetzt auch inne hast im Ehrenamt, diese Prüfungsgeschichten und so. Bist du da ein Einzelfall oder hast du viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die in deinem Alter sind, die da auch dabei sind? Wie sehen die das?
Also wir sind in der Prüfungskommission sind wir sehr jung aufgestellt und das finde ich auch besonders schön. Dadurch ist man auch eben auch teilweise freundschaftlich unterwegs. In der Innung ist so, dass es im Moment natürlich noch so ein Umbruch ist. Es kommt ja auch darauf an, wer das Unternehmen leitet, der sich dann eben in der Innung auch einbringt. Und wenn das im Moment noch die Generation ist, die zum Beispiel mein Vater jetzt noch wäre, dann ist es eben die Generation 50 plus, würde ich sagen. Mhm. Aber sobald eben auch, und das ist das Wichtige, was man dazu sagen muss, man kann sich in der Innung natürlich nur engagieren, wenn man eben auch selbst Betriebsinhaber ist. Und dadurch, dass ich eben sehr jung das Unternehmen übernommen habe, kann ich mich natürlich auch in dem Alter jetzt schon einbringen.
Okay, ja.
Und wenn man dann eben noch nicht Unternehmensleiter ist, dann geht das natürlich auch rein organisatorisch einfach nicht.
Wie würdest du das sagen, Eckhard, kommen da gerade genügend jüngere Leute nach? Oder du hast gerade die Probleme schon angesprochen. Wo gibt es denn die meisten Probleme, Stellen zu besetzen von diesen Ehrenamtsposten?
Wir gerade in Prüfungsausschüssen brauchen wir ja neben den Selbstständigen brauchen wir auch Gesellen, also Gesellinnen und Gesellen. Das ist ja die Zusammensetzung eben, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmende auch damit eingebracht oder sich einbringen können und müssen. Da wird es schwerer. Da sind wir natürlich wie in der gesamten Gesellschaft. Das hören wir von überall, ob das ein Sportverein ist, ob das andere Einrichtungen sind. Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, wird einfach geringer. Das ist nicht überall, wenn ich jetzt mal Niedersachsen weit denke oder noch schlimmer wäre deutschlandweit, aber bleiben wir mal nur in Niedersachsen. Das ist nicht überall die gleiche Entwicklung, aber die Tendenz ist schon überall abzusehen. Es wird weniger. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es vielleicht auch tatsächlich weniger Köpfe sind, die da sich jetzt langsam bewegen. Aber es hängt auch einfach damit zusammen, dass das Angebot und dass die Bereitschaft, sich neben seiner eigenen Arbeit, Freizeit, dann nochmal ehrenamtlich zu engagieren, ist einfach rückläufig. Da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten, denke ich, weil Ehrenamt ist nicht nur fürs Handwerk wichtig, sondern für die gesamte Gesellschaft. Und wenn wir überall sehen, dass das zurückgeht, wird das schwieriger. Es sind junge Leute da, die kommen. Das ist überhaupt kein Thema. Und wenn wir bei den Selbstständigen einfach mal gucken, ich kann dieses Engagement, was ich jetzt an Zeit bringe, ja nur deshalb bringen, weil ich den Betrieb so aufgestellt habe. Im Grunde ist ja der Übergang vorbereitet. Wenn ich und davor, als er noch nicht vorbereitet war, muss der Betrieb so organisiert sein, dass ich auch die viele Zeit weg sein kann. Wenn jetzt also junge Leute in einen Betrieb einsteigen, den übernehmen, jetzt bleibe ich bei den Arbeitgebenden, die sind erstmal damit beschäftigt, ihren Betrieb aufzubauen. Die haben noch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe mich da jetzt mal raus. Wenn ich heute sage, ich mache 140 bis 160 Stunden für die Kammer, das ist natürlich irgendwo, beeinflusst das eine das andere. Wenn ich die Möglichkeit nicht hätte, dass ich den Betrieb laufend sehe, auch wenn ich nicht da bin, könnte ich nicht diese viele Zeit aufbringen. Und irgendwann bricht es aber zusammen, weil ich eine gewisse Zeit aufbringen muss, um das Amt auch vernünftig auszuüben.
Aber Friederike hat ja gesagt, und der Einstieg ist ja dann doch ein bisschen niedrigschwelliger, weil 140, 150 Stunden musst du ja als Obermeisterin und im Prüfungsausschuss musst du das ja nicht machen. Hast du das gesagt am Anfang, was du an Arbeitszeit oder an Stunden da investierst im Monat ungefähr, dass du mal so eine grobe Größenordnung hat?
Also für die Prüfungskommission ist es ja auch ein zeitlich begrenzter Rahmen. Also wenn ich sage, dass wir pro Gruppe dann im Prinzip, wenn ich dann einen Tag da bin, dann sind das 6 bis 7 Stunden pro Tag. Meine Kollegen machen, wie gesagt, meistens 2 Tage. Und für die Obermeistertätigkeit sind das, ja, je nachdem, was anfällt, 2 bis 3 Stunden pro Woche. Also viel mehr ist es nicht. Und für mich läuft das nebenbei. Also wir können das betrieblich gut so organisieren. 140, 150 Stunden ist natürlich was anderes.
Man muss ja dann irgendwann mal ketzerisch fragen, was habe ich denn davon? Also außer das Gefühl zu haben, ich tue jetzt irgendwie was Gutes und ich kann auch diesen Spirit des Handwerks zu sagen, wir kümmern uns irgendwie um unsere Selbstverwaltung, sozusagen um unsere Eigenständigkeit, das kann ich alles nachvollziehen. Aber was habe ich denn ganz konkret davon, dass ich jetzt so etwas mache, wie das, was du tust zum Beispiel, Friederike?
Wenn ich mich selber einbringe, kann ich andere Leute begeistern, andere Leute motivieren, auch vielleicht zu anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten, einfach auch mein Handwerk zu repräsentieren und selbstständig in der Selbstverwaltung auch zu repräsentieren, zu zeigen, dass wir vielfältig aufgestellt sind, zu zeigen, dass wir ein kreatives Gewerk sind und einfach dafür einzustehen. Und das ist mir wichtig.
Wie lege ich denn am besten los? Also wenn ich mich grundsätzlich mal dafür interessiere, aber eben nicht gleich irgendwie 30, 40, 50 Stunden habe, die ich investieren kann, sondern aber mich grundsätzlich für das Thema Ehrenamt interessiere. Was wäre der erste Schritt?
Der erste Schritt ist natürlich, sich einzubringen im Bereich der Innung. Da gibt es viele Positionen, wo auch noch niederschwelliger dann wirklich eingestiegen werden kann, um sich...
Was ist das zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel der vorhin erwähnte Schriftführer, der praktisch ja wirklich nur nur, ich will das nicht abwerten, aber dann häufig sind es ja nur noch zwei Innungsversammlungen im Jahr, wo er hoffentlich ja sowieso oder sie sowieso dabei ist und dann muss darüber noch ein Protokoll geführt werden. Ich persönlich halte es für sehr wichtig, dass auch der Schriftführer, ich weiß, dass in vielen Bereichen das immer so ein Posten ist, wo leicht gesagt wird, brauchen wir eigentlich gar nicht, das macht der Geschäftsführer der Innung mit. Ich halte das aus zwei Gründen immer für wichtig. Sollte jemand aus der Innung ein Ehrenamtlicher sein, der das Protokoll führt, weil der, der schreibt, hat dann am Ende entschieden, was gesagt wurde. Und das ist immer gut, wenn der aus den eigenen Reihen kommt, ohne dass sie irgendjemand was unterstellen will. Das hat ja einfach was mit A sagt was und B versteht und schreibt dann auf. Und es ist tatsächlich ein Amt, wo ich ganz, ganz niederschwellig einsteigen kann, wo ich auch A ist die Zeit und das andere, was einige Leute auch abhält, so in so ein Amt reinzugehen. Das ist natürlich, je nachdem, an welcher Stelle ich einsteige, auch eine Verantwortung. Und das ist genau wie bei uns in der Ausbildung, wenn einer am ersten Tag anfängt, kriegt er nicht gleich die schwersten Aufgaben und die wichtigsten, sondern vom Kleinen zum Großen bilden wir aus. Und so ist es im Ehrenamt auch. Ich muss klein anfangen und deshalb ist es so wichtig, dass ich unterschiedliche Schwellen habe und dann vielleicht auch jemanden eher motiviere, macht auch mal den Schriftführer und dann lernt er über diese Vorstandstätigkeit, weil das ist immer ein Vorstandsamt, lernt er einfach oder sie, wie viel Spaß das einem selber machen kann, wie viel ich auch für mich selber mitnehme. Du hast vorhin gesagt, was hat man davon? Ja. Ich habe, wie gesagt, ich mache das seit über 40 oder jetzt 40 Jahren, auch Ehrenamt. Ich habe immer was davon gehabt. Es gibt Termine, die nicht so schön sind, davon mal ganz abgesehen, völlig klar. Aber das ist was für die eigene Entwicklung, das ist was, die Persönlichkeit nimmt was mit. Man trifft ganz, ganz viele andere Leute, die ich sonst nicht treffen würde. Und auch da ist es so, als Schriftführer treffe ich natürlich erstmal nur die Innung. Und wenn ich jetzt mal bis zum Präsidenten gehe oder einen Leitenden-Vorsitzenden, jetzt sitzt man vielleicht einmal im Monat mit Herrn Weil zusammen oder hat ein Gespräch mit Olaf Scholz. Das muss jeder für sich wissen, wie wichtig das ist. Aber ich will damit einfach nur sagen, man erweitert seinen eigenen Horizont immens und hat am Ende wirklich nicht nur das Gefühl, sondern wir können dann beide sagen, wir haben mitgestaltet.
Habe ich auch gleich wieder ganz viele Fragen, weil wenn...
Entschuldigung.
Alles gut. Aber gerade wenn wir jetzt über sowas sprechen, wie dass es durchaus Probleme gibt, die eine oder andere Stelle oder in diesem Ehrenamtsbereich zu besetzen, dass es da Probleme gibt, dass da vielleicht nicht genügend jüngere Leute nachkommen. Ist das, also gibt es da irgendwo eine Forderung oder gibt es da irgendwas, wenn du gerade sagst, dass du mit Stefan Weil zusammensitzt, gibt es da Forderungen
an?
Nein, aber gibt es da Forderungen an die Politik, wo man sagen kann, da könnte es mehr Unterstützung geben, um genau diesen Bereich zu stärken oder stark zu halten, also Ehrenamt im Handwerk?
Absolut, weil also wir müssen an vielen oder können an vielen Stellen da noch an den Stellschrauben drehen. Es wird schon einiges oder vieles, würde ich sagen, in einigen Bereichen gemacht. Das Ehrenamt wird anerkannt, es gibt die Ehrenamtkarte, es gibt einen Ehrenamtstag, es gibt Ehrungen. Im höchsten Fall kommt man dann eben zum Bundespräsidenten und kriegt einen Orden verliehen oder geht auf Sommerfest. Ich denke aber, das reicht nicht aus. Wir müssen erstmal ansetzen, dass viele Ehrenamtliche viel mehr darüber sprechen, so wie wir heute gerade gesagt haben, was das für uns selber auch bringt. Mhm. Dass es eben nicht eine Belastung ist allein, möglichst gar nicht, weil dann funktioniert es nicht. Wenn ich nicht Freude dran habe, bringe ich auch nicht die Energie auf. Und in Richtung Politik, da bin ich schon der Meinung, könnte oder sollte überlegt werden, ja, das ist ein Ehrenamt und an der einen oder anderen Stelle gibt es auch eine Aufwandsentschädigung. Man soll mit Ehrenamt und Frau auch nicht Geld verdienen, das ist völlig klar. Aber meiner Meinung nach könnte schon überlegt werden, und das gilt nicht nur für Ehrenamt im Handwerk, sondern für das gesamte ehrenamtliche Engagement der Gesellschaft, ob man nicht irgendwo, sei steuerlich, die Aufwandsentschädigung wird ja, wenn ich über einen gewissen Bereich wegkomme, auch wieder voll versteuert. Das heißt also, wenn da jemand sich ehrenamtlich sehr stark engagiert und kommt über die Freibeträge weg, dann fließt da eine Menge Geld wieder ab. Und das wäre durchaus ein Anreiz. Wie gesagt, wir reden nicht davon, Geld verdienen, reich werden soll keiner, wird auch keiner. Aber an der Stelle könnte Politik meiner Meinung nach ein bisschen was noch stellen. Das ist wäre es wahrscheinlich das Einfachste, steuerlich irgendwo Veränderungen gibt. Ist natürlich im Moment ein ganz schwieriger Zeitraum, darüber zu sprechen oder Zeitpunkt, wo an allen Stellen geguckt wird, klar. Geld fehlt.
Mhm. Ihr hattet jetzt beide ein paar Mal gesagt, so persönliche Entwicklung, Selbstverwirklichung, durchaus auch ein wichtiger Punkt. Friederike, hast du Beispiele? Fällt dir was ein? Kannst du dich an Situationen erinnern, wo du aus deiner ehrenamtlichen Tätigkeit oder in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit was erlebt hast und gesagt hast, das ist genau das, wieso ich das mache?
Also es gibt kein Ereignis, was ich jetzt so abgespeichert habe, wie du das jetzt gerade beschreibst, aber es ist ein stetiger Prozess, der einfach mir Spaß macht. Das ist einfach diese Tätigkeit an sich, die Menschen, die man kennenlernt, wie Eckhard gerade schon gesagt hat, also man trifft so viele Menschen, so viele unterschiedliche Leute, mit denen man ins Gespräch kommt und man erweitert ja stetig seinen Horizont dadurch und einfach auch die Leute, mit denen man zusammenarbeitet in den ehrenamtlichen Organisationen, sei es die Innung oder der Prüfungsausschuss, wie ich gerade schon gesagt hatte, Freundschaften, die sich dadurch entwickeln und einfach diese Wertschätzung, die man mit den Menschen erfährt, mit denen man da eben zusammenarbeitet. Und das ist das, was es eben auch ausmacht.
Ja, ist das so, gerade so dieser Bereich Wertschätzung, habt ihr das Gefühl, das wird wertgeschätzt?
Also wir untereinander natürlich. Mhm. Ne? So ist es gemeint, wie Eckhard gerade schon sagte. Also ein Anreiz wäre natürlich auf der anderen Seite auch eine monetäre Wertschätzung. Mhm. Dadurch vielleicht Steuervorteile oder wie auch immer. Und eben vielleicht nochmal ein verstärktes, wertschätzendes Bild in der Öffentlichkeit, was man ja schon versucht und wo es ja auch schon Ansätze gibt, eben mit diesen Karten, was du gerade schon sagtest, dass man das einfach nochmal stärker in den Vordergrund hebt.
Gibt es Sachen in eurem Ehrenamt, wo ihr sagt, Persönlichkeitsentwicklung, das sind Fähigkeiten, das sind Fertigkeiten, die hätte ich vielleicht sonst in meinem normalen Job, wenn ich einfach das geblieben wäre als Betriebsleiter, als Betriebsinhaber, das hätte ich so nicht mitbekommen. Eckhard, ich denke bei dir zum Beispiel daran, du stehst dann auf einmal da vor 2000 Leuten bei der Meisterfeier oder große Versammlung. Das ist doch, das hättest du ja wahrscheinlich so, wenn du in deinem in Anführungszeichen normalen Job geblieben wärst, hättest du das nicht gehabt, oder?
Nein, das hätte ich natürlich nicht gehabt. So große Gruppen stehen in der Regel nicht vor uns in den Betrieben. Aber das ist ja, wie gesagt, der Einstieg. Ich fange klein an, da muss ich noch keine Versammlung führen, dann habe ich eine Innungsversammlung, dann habe ich eine Freisprechung und am Ende stehe ich dann bei der Meisterfeier vorne und habe eben wirklich das Glück, eine so schöne Veranstaltung, die ich ja gar nicht vorbereite, zu leiten und in glänzende Gesichter zu schauen. Und jeder kann für sich entscheiden, bis wohin ich mich da bewegen will. Die Anforderungen steigen und da, wo ich mich am wohlsten fühle, beende ich das dann vielleicht, bleib vielleicht auf Kreishandwerkerschaftsebene. Mhm. Bei der Größe, da fühle ich mich wohl. Da habe ich dann weiterhin Spaß am Abend.
Gibt es sowas bei dir auch, Friederike? Sachen, wo du sagst, das hätte ich vielleicht so gar nicht ausprobiert in dieser Rolle, hätte ich mich gar nicht so gesehen, aber fühle ich mich mittlerweile ganz wohl. Gibt es sowas bei dir? Nee.
Nee. Nee, also ich finde es schön, einfach auch mit Menschen zu arbeiten. Ja. Und genau das ist es ja. Mit den unterschiedlichsten Leuten zusammenzuarbeiten, auf jeden mehr oder weniger einzugehen und eingehen zu können, das ist natürlich eine Fähigkeit, die man auch mit der Zeit ein bisschen lernt. Mhm. Und was heißt ein bisschen lernt? Also die man mit der Zeit lernt, wo man aber auch lernen muss, dass es natürlich eben, genauso wie es positive Aspekte dabei gibt, auch negative Aspekte wenig, aber die gibt es eben. Mhm. Und dass man da eben auch gut mitleben kann.
Das heißt für dich jetzt, wenn wir in die Zukunft gucken, wie sieht deine Ehrenamtstätigkeit in 10 Jahren aus? Machst du das weiter, was du jetzt machst, oder strebst du, was das angeht, nach Höherem?
Also das, was ich im Moment mache, macht mir sehr viel Spaß und das möchte ich auch auf jeden Fall gerne weitermachen. Sicherlich gibt es das ein oder andere Ehrenamt, was ich mir noch vorstellen könnte, aber da bin ich ganz offen.
Habt ihr einen Tipp für jemanden, der das jetzt gehört hat und der sagt, ja, grundsätzlich interessiert mich das, ich brauche aber noch mehr Infos, ich bin mir noch ganz unsicher, wie gehe ich das Ganze an?
Also es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Bereiche, wo man sich engagieren kann. Auf der Arbeitgeberebene ist es natürlich eine Voraussetzung, dass man eben Betriebsleiter ist, was ich gerade schon gesagt habe. Und auf der Arbeitnehmerebene gibt es eben aber auch ganz viele unterschiedliche Bereiche. Und da sehe ich auch den dringenden Bedarf, dass wir da Nachwuchs und neue Ehrenamtliche brauchen, die sich engagieren möchten. Sei es ein Gesellenprüfungsausschuss als Arbeitnehmervertreter oder eben ja, andere Bereiche, wo man als Arbeitnehmer tätig werden kann. Da ist Eckhard sicherlich besser im Bilde als ich.
an den ich auch gleich noch eine Frage habe. Was würdest du
aber
sagen?
Aber nicht, wo ich in 10 Jahren bin.
Das darf privat bleiben. Nee, aber sag doch mal, wir haben jetzt gerade schon über sowas wie formale Qualifikation gesprochen, aber was würdest du denn sagen für jemanden, den das jetzt interessiert, was sollte der denn ansonsten noch so an Fähigkeiten, Fertigkeiten mitbringen, wenn es ihn da ins Ehrenamt zieht?
Ja, auch da ist erstmal entscheidend, wo will ich dann hin? An welcher Stelle will ich mich im Ehrenamt bewegen? Wir haben... Es ist wieder das Beispiel der Schriftführer. Ja. Da bin ich in meinem relativ engen Kreis mit Leuten, die ich kenne. Und wenn ich mich in Bereichen bewege, wo ich wirklich aktiv mit Menschen arbeite, wo ich also Prüfungen gestalte, wo ich am Ende habe ich natürlich auch den kleinen Kreis erstmal bei der Gestaltung. Aber ich denke schon, ein Mensch, der ins Ehrenamt geht, muss offen sein, muss kommunikationsfähig sein. Es nützt nichts, wenn da jemand sitzt, zumindest wenn es über einen Schriftführer weggedacht ist, der muss mit anderen Menschen reden wollen, der muss offen auf andere zugehen. Und auch da hängt es am Ende, meine ich schon, immer wieder von dem Amt ab, was ich ausüben möchte, wie weit ich da gehe oder wohin ich da gehe. Das hat ja gar nichts mit wie weit zu gehen, um meine eigenen Sachen, die ich so mitbringe. Oder, und dann sage ich nochmal, das ist Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, deshalb erstmal anfangen. Wenn ich den Wunsch habe oder die Idee habe, ich könnte und möchte mich engagieren, kann ich nur jeden aufrufen. Und Friederike hat es richtig gesagt, ganz besonders auch Arbeitnehmende aufrufen, sich in dem Fall dann über ihren Chef, die Chefin oder auch direkt an die Innung zu wenden. Natürlich könnte auch ein Kontakt zur Kammer da sein, aber die Innung ist dann in der Regel der kürzere Weg. In dem Moment, wo die Idee da ist, ich möchte was tun, ich möchte mitgestalten, ich möchte vielleicht auch das System am Laufen halten und nur deshalb da einsteigen, das ist ja das nur, meine ich, nicht abwerten, sondern als einzigen Grund, und mich informieren und dann wirklich sehen, einfach, kann ich nur sagen, Hashtag einfach machen, starten damit und ausprobieren und dann sehen, ob es funktioniert oder nicht. Im Grunde ähnlich wie unsere jungen Menschen, die zu uns kommen, wo wir hoffen, die machen ein Praktikum. Bei uns ist es dann eben nicht ein Praktikum, sondern einfach mal Mitlauf gucken.
Lass uns doch noch einmal in die Zukunft gucken. Wir haben so ein paar Sachen schon am Rand touchiert oder wir haben schon über mögliche Forderungen an die Politik gesprochen, Unterstützung. Wir haben schon darüber gesprochen, was wäre, wenn kein Nachwuchs nachkommen würde im Bereich Ehrenamt. Aber lass uns doch noch mal kurz überlegen, was gibt es noch für Potenziale? Wie sieht es aus mit der Zukunft des Ehrenamts? Wie könnte das Ehrenamt weiterentwickelt werden in der nahen Zukunft, in den nächsten Jahren? Ihr guckt euch an.
Ich fange einfach an, sprich ja. Einfach dazwischen. Ich habe da auch nicht jetzt wirklich den Königs- oder Kaiserweg, kann ich nicht sagen. Für mich steht fest, dass wir insgesamt als Gesellschaft, hier im Handwerk natürlich sind Teil der Gesellschaft, wir müssen Wege finden, dass in diesem Bereich nachhaltig gesichert ist, dass wir auch genügend Ehrenamtliche behalten. Das heißt, wir müssen überall da, wo wir uns einbringen können, versuchen, daran zu arbeiten. Ich habe das vorhin schon gesagt, wir Ehrenämtler müssen, meine ich, noch viel mehr darüber sprechen, was wir davon haben. Das ist nicht vertane Zeit, sondern das ist wirklich was, das ist was mitgestalten, wenn wir dann mit Erfolg dabei bleiben, mit Freude dabei bleiben, sonst würden wir ohnehin irgendwann aufhören. Ich glaube, das ist in der Gesellschaft noch längst nicht so richtig angekommen. Die Gesellschaft insgesamt, meine ich, muss einfach viel mehr noch lernen oder zeigen, und das ist dann die Wertschätzung eben unabhängig vom Monetär innerhalb der Gesellschaft, die Wertschätzung. Die Gesellschaft muss erkennen, zeigen und dann auch leben, dass das Ehrenamt insgesamt für unsere Abläufe extrem wichtig sind. Und nicht nur bei uns im Handwerk, wir brauchen das in der Jugendarbeit. Das Jugendarbeit sind Vereine, das sind Kirchen. Wir brauchen das im Bereich Gesundheit, Pflege. Die leben ganz stark auch davon, dass da Leute sich ehrenamtlich engagieren, um die Lücke, die einfach da ist, auszugleichen. Und das ist das gesellschaftliche Ansehen, glaube ich. Da müssen wir alle kräftig dran arbeiten. Aber ich habe da keinen, bis auf die Tatsache, dass wir mehr darüber reden müssen, habe ich da kein echtes Rezept.
Nichts zustimmend, Friederike. Hast du noch was?
Ich würde noch ergänzen, dass eine wichtige Voraussetzung für ein Ehrenamt eben Spaß am Beruf ist. Mhm. Das ist mir ganz wichtig, nochmal einmal zu sagen, weil nur wenn ich Spaß am Beruf habe, kann ich das auch weitergeben und andere Leute motivieren, vielleicht auch für ein Ehrenamt. Das ist nicht nur als Innungstätigkeit wichtig, sondern eben auch in der Prüfungskommission, Gesellenprüfungsausschuss, Meisterprüfungsausschuss. Und die Frage, die sich dann stellt, wie man es weiterentwickeln könnte, ist, ich glaube, das Einzige, wo man vielleicht noch eine Stellschraube dran drehen kann, ist der Zeitfaktor, dass man eben die Vorstellung hat, dass es so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist es ja gar nicht. Man hat das immer so in der Vorstellung, ja, wenn ich jetzt so ein Ehrenamt mache, dann habe ich im Prinzip gar keinen Feierabend mehr und mache immer nur was für meinen Beruf. Das sehe ich nicht so. Klar ist es ein kleiner Zeitfaktor, den man dann erübrigt, aber viele Sachen übernehmen dann eben auch die Innungen für einen. Man hat mal eine Stunde irgendwie einmal im Monat, wo man dann eine Tätigkeit ausüben muss. Mhm. Und ich denke, das sollte man einfach noch mal viel bewusster kommunizieren. Und eine Stellschraube wäre da eventuell, wenn es dann ein zu großer Zeitfaktor werden sollte und das nicht mehr schaffbar ist, weil es vielleicht mit der Familie nicht vereinbar ist oder wie auch immer, dass man Ehrenämter eben aufsplittet und sagt, okay, es sind jetzt zwei Leute, die sich vielleicht auch ein Amt teilen. Das geht bis zu einem gewissen Grad, wie du gerade eben auch schon sagtest, Eckart. Ich denke nicht, dass das als Obermeister eine sinnvolle Geschichte wäre, aber bis zum stellvertretenden Obermeister würde das sicherlich gehen und auch in der Meisterprüfungskommission würde das sicherlich funktionieren.
Um da auch einfach den Einstieg oder die Schwelle einfach ein bisschen niedriger zu haben.
Genau, ja, richtig. Okay. Ja. Also das ist das, was ich mir noch vorstellen könnte. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst.
Ja, sehe ich absolut. Das soll auch nicht abschrecken, wenn ich von 140 bis 160 Stunden als Präsident, das ist ja nicht das, klar, es gibt einen Präsidenten von den 1500, die wir hier haben, die anderen haben einen anderen Zeitaufwand.
Deshalb haben wir auch mit euch als zwei von den 1500 heute gesprochen, haben halt gemerkt, dass das, erfahren, dass das ganz unterschiedlich ist.
Ja.
Es war sehr gut nochmal der Hinweis mit dem Spaß für den
fand ich auch.
Weil, was man auf keinen Fall auf Frauen nicht machen sollte, sich in so ein Amt reintriezen zu lassen.
Das ist ja im Kleinen das, was alle Eltern kennen, wenn die ersten Elternratsgeschichten anstehen, die ersten Elternabende, wo irgendjemand gewählt werden muss.
Ja,
das ist, ich verstehe das. Dann bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen. Tolle Aspekte, die wir heute noch erfahren haben über das Handwerk, über das Ehrenamt im Handwerk und wie wichtig das ist. Ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen Lust gemacht haben, da mal genauer reinzuschnuppern. Wer das möchte, kann das tun, unter anderem bei uns in den Shownotes in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Da verlinken wir die entsprechenden Infos und die Beratungsangebote. Vielen Dank an Friederike Mönnig, an die Obermeisterin der Maler- und Lackiererinnung in Vechta und an Eckart Stein, den Präsidenten der Handwerkskammer in Oldenburg. Die beiden sind zwei von 1500, die sich hier im Kammerbezirk Oldenburg ehrenamtlich engagieren. Ich bin Jan-Bastian Buck, freue mich, dass ich diese Folge von Moin Handwerk wieder moderieren durfte. Ja, danke euch beiden.
Moin Handwerk, der Podcast der Handwerkskammer Oldenburg.